Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen weitermachen in unserer Reihe durch den Galaterbrief und wir hören heute auf einen Abschnitt aus Galater Kapitel 3, die Verse 26 bis 29. In Galater Kapitel 3, die Verse 26 bis 29 und wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wahrscheinlich kennt ihr das alle. Man liest irgendetwas und nachher stellt man fest, ganz verstanden habe ich das nicht. Also liest man das Ganze nochmal und plötzlich fällt einem auf, ach, das Wichtige, um den Text zu verstehen, das habe ich gerade nur überlesen. Ja, wir Menschen überlesen gerne Dinge. Und ganz besonders häufig passiert das, wenn wir Dinge lesen, die so selbstverständlich erscheinen. Und dass sie dastehen, aber man im Grunde nicht so ganz genau weiß, was die eigentlich bedeuten. Man denkt sich dann, ja, wird schon irgendeine Bedeutung haben, passt schon irgendwie. Aber weil man eben nicht wirklich weiß, was das heißt, liest man einfach drüber. Ich glaube, vielen Christen geht es so, wenn sie die Bibel lesen. Und zwar mit einer bestimmten Art von Ausdrücken. Häufig lesen wir im Neuen Testament den Ausdruck in Christus oder durch Christus oder mit Christus oder eben die Kurzform in ihm, durch ihn und mit ihm. Und ich glaube, viele Christen lesen das und überlesen es gleich wieder. Oder sie lesen es und denken sich, das klingt echt christlich, ja, in Christus. Das wird da schon hingehören. Vielleicht halten sie es sogar manche für eine Art biblisches Füllwort, was man eben noch an den Ende von einem Vers hinten dran setzt. Ich meine, unsere Sprache ist ja voll von Füllworten. Ja, wir sagen dann sowas wie, ich habe echt was erlebt, genau, weil ich eigentlich, weißt du, total viel Spaß hatte. Das kennt ihr alle. Wir sagen einen extrem langen Satz, aber die Aussage von dem Satz kann man eigentlich so kurz fassen. Und die Frage ist, wenn wir über Ausdrücke wie in Christus oder mit Christus nachdenken, gibt es solche Füllwörter auch in der Bibel? Und die Antwort ist ganz klar. Natürlich nicht. Aber ich habe eben die Befürchtung, dass wir gerade solche Dinge wie in Christus oder mit Christus so lesen, als wären sie Füllwörter. Aber wenn sie keine Füllwörter sind, wenn sie eine wichtige Bedeutung haben, was bedeuten sie denn dann? Was bedeutet es zum Beispiel, wenn wir lesen, ich bin mit Christus gestorben oder ich lebe in Christus? All diese Ausdrücke deuten auf eine der zentralen Lehren des Neuen Testaments hin. Und zwar ist es die Lehre der Einheit mit Christus. Kurz zusammengefasst sagt das Neue Testament, ungefähr auf jeder Seite, wenn ihr mal genau hinguckt. Jeder Christ ist eins mit Christus. Jeder Christ ist vereint mit Christus. Das taucht auch im Galaterbrief auf. Wir hatten das zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 20, wenn ihr nochmal ein Kapitel zurückschaut. Dort lesen wir, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Aber obwohl es so oft vorkommt, lesen wir eben oft drüber hinweg. Und was ich fast noch schlimmer finde, wir reden als Christen sehr selten davon. Ja, wir reden sehr viel darüber, dass wir an Jesus glauben. Wir reden sehr viel über das Kreuz und unsere Errettung. All das sind zentrale Dinge unseres Glaubens. Aber sehr selten reden wir darüber, dass wir eins sind mit Christus. Und ich finde das schade. Die gute Sache ist, dass wir bei den Versen, die wir heute uns angucken wollen, bei Galater Kapitel 3, die Vers 26 bis 29, gar nicht mehr drum herum kommen. Paulus sagt fünfmal in unseren vier Versen, dass wir mit Christus eins sind. Schaut nochmal in eure Bibeln rein. In Vers 26 lesen wir in Christus Jesus. Vers 27 lesen wir in Christus. Und dann noch einmal am Ende des Verses, wir haben Christus angezogen. So, sind eins mit Christus. Dann in Vers 28 wieder in Christus Jesus. Und in Vers 29, wenn ihr aber Christus angehört. Fünfmal in unseren vier Versen. Und deswegen wollen wir heute in unserer Predigt der Frage auf den Grund gehen, was bedeutet es, dass wir mit Christus eins sind? Und so ist mein Thema für heute Morgen unsere Einheit mit Jesus Christus. Und ich habe heute fünf Punkte. Erstens, unsere Einheit mit Jesus Christus erstens besteht allein durch Glauben. Zweitens, unsere Einheit mit Jesus Christus bedeutet, dass wir Söhne Gottes sind. Drittens, unsere Einheit mit Jesus Christus bestätigt uns die Taufe. Viertens, unsere Einheit mit Jesus Christus bereitet uns für die Gemeinde vor. Und fünftens, unsere Einheit mit Jesus Christus beschenkt uns mit dem Himmel. Also vieles, wiederhole ich das nochmal kurz. Also unsere Einheit mit Jesus Christus besteht allein durch Glauben, bedeutet, dass wir Söhne Gottes sind, bestätigt uns die Taufe, bereitet uns für die Gemeinde vor und beschenkt uns mit dem Himmel. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Unsere Einheit mit Jesus Christus besteht allein durch Glauben. Die Frage ist, warum sagt die Bibel, dass wir eins sind mit Jesus? Ich lese nochmal Vers 26. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Die Antwort ist sehr, sehr einfach. Wir sind eins mit Jesus durch den Glauben. Wenn wir den ganzen Galaterbrief lesen, dann sehen wir, und wir haben es auch schon in vielen Predigten gesehen, wir sind eins mit Jesus sogar alleine aus Glauben. Aber Paulus sagt es eben immer wieder, dass der Glaube das ist, was uns rettet, weil es so wichtig ist. Wir sind nicht eins mit Jesus, weil wir so toll sind. Wir sind nicht eins mit Jesus, weil wir so gut darin sind, verschiedene Dinge zu leisten. Wir sind auch nicht eins mit Jesus, weil wir von irgendjemand Besonderem abstammen, sondern wir sind eins mit Jesus, weil wir an Jesus glauben. Und was heißt es, dass wir an ihn glauben? Es heißt, ihm einerseits von Herzen zuzustimmen, wenn er über unser Leben ein ziemlich vernichtendes Urteil ausspricht. Ja, wir sind tatsächlich Sünder, die den Zorn Gottes verdient haben. Aber Glaube bleibt eben bei dieser negativen Seite nicht stehen, sondern Glaube bedeutet zweitens von Herzen daran zu glauben, dass Jesus Christus nicht nur für andere, sondern auch für meine Sünden gestorben ist und den Zorn Gottes getragen hat. Ja, das ist der Glaube, den der Luca eben gerade bekannt hat. Ja, ich glaube das. Und durch diesen Glauben werden wir gerettet. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass der Glaube, den wir haben, so unglaublich wunderbar und groß ist. Und dass Gott sich dann unseren Glauben anguckt und sagt, die Sünden von beispielsweise dem Luca sind zwar schlimm, aber sein Glaube gleicht das irgendwie aus. Und deswegen, weil er so einen tollen Glauben hat, deswegen rette ich ihn. So ist es nicht. Denn erstens ist unser Glaube nicht großartig, sondern oft auch sehr schwach. Und wenn ihr ehrlich seid zu euch selbst, dann wisst ihr das. Und zweitens, selbst wenn unser Glaube noch so groß wäre, er könnte niemals unsere Sünden in irgendeiner Weise aufwiegen, selbst wenn er perfekt wäre. Was tut der Glaube dann stattdessen? Er vereinigt uns mit Jesus Christus. Plötzlich, wenn wir glauben, dann gehört alles das, was Jesus gehört, jetzt auch uns. Jesus war sündlos und deswegen sieht Jesus uns an, deswegen sieht Gott uns an, ebenfalls als sündlos. Jesus ist für unsere Sünde gestorben und deswegen schaut Gott uns so an, als hätten wir selbst für unsere Sünde bezahlt. Unser Glaube ist kein weiteres Werk, was zu allen unseren anderen Werken dazukommt oder die irgendwie ausgleicht. Er ist das, was uns mit Jesus verbindet. Und nur weil wir mit Jesus verbunden sind, weil wir eins sind mit Jesus, können wir überhaupt gerettet werden. Und deshalb ist das, was ich über die Lehre der Einheit mit Christus gesagt habe, so zentral im Neuen Testament. Denn es ist Jesus, der uns rettet, nicht die Größe unseres Glaubens. Aber was bedeutet unsere Einheit mit Jesus jetzt praktisch? Was haben wir davon, frage ich mal. Wir lesen in Vers 26 außerdem, dass wir durch diesen Glauben, der uns mit Jesus vereint, Söhne Gottes sind. Und was heißt es, dass wir Söhne Gottes sind? Und die Antwort auf diese Frage finden wir im zweiten Punkt. Zweitens, unsere Einheit mit Jesus Christus bedeutet, dass wir Söhne Gottes sind. Was bedeutet es, Söhne Gottes zu sein? Na, zunächst einmal ist Jesus Christus der wahre Sohn Gottes. Er ist schon seit aller Ewigkeit die zweite Person der Dreieinigkeit, wahrer Gott. Aber jetzt kommt unsere Einheit mit Jesus ins Spiel. Dadurch, dass wir so eng zu ihm gehören, werden auch wir zu Söhnen Gottes. Das heißt nicht, dass wir selbst Gott werden, aber durch unsere Einheit mit Jesus werden auch wir als Söhne Gottes bezeichnet. Und was heißt das jetzt, dass wir durch unsere Einheit mit Jesus auch Söhne Gottes sind? Das heißt erstmal, dass unsere Feindschaft mit Gott aufgehoben ist. Ja, bevor wir mit Jesus vereint waren, waren wir Feinde Gottes. Wir waren gegen ihn eingestellt. Und jetzt sind wir keine Feinde mehr. Unsere Beziehung zu Gott ist bereinigt. Weil Gott mit Jesus in einer guten, in einer friedlichen Beziehung steht, steht er auch mit uns in einer guten Beziehung, eben weil wir zu Jesus gehören. Aber das ist noch längst nicht alles. Es ist nicht nur so, dass wir jetzt einfach kein Problem mehr mit Gott haben, sondern es ist noch viel besser. Wir sind seine Söhne, lesen wir hier, also seine Kinder. Nicht einfach nur die, die irgendwie Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Wisst ihr, ich habe mit keinem von euch ein Problem. Viele kenne ich gut und mag euch sehr gerne. Aber trotzdem ist mein Verhältnis zu meinen Eltern noch einmal etwas ganz Besonderes. Ja, woran wird das deutlich? Und zum Beispiel daran, dass ich einen Schlüssel zu ihrem Haus habe. Ich wohne schon seit Jahren nicht mehr im Haus meiner Eltern, aber ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit in ihr Haus reinlaufen und ich darf das auch. Und das würde ich bei keinem anderen von euch machen. Aber bei meinen Eltern darf ich das, weil ich ihr Kind bin. Und genau diese vertrauensvolle, nahe Beziehung, die hat Gott mit uns und deswegen nennt er uns seine Kinder. Aber selbst das ist noch nicht alles. Ich bin nämlich nicht nur Kind, sondern ich bin auch Sohn. Und jeder, der an Jesus glaubt, ist nicht nur Kind, sondern auch Sohn. Und wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, was heißt das denn? Was ist denn da der Unterschied? Schließt Gott jetzt die Töchter aus oder wie ist das? Der Grund ist, dass Paulus das Wort Sohn ganz bewusst verwendet. Und er tut das nicht, um den weiblichen Teil seiner Leser irgendwie herabzuwürdigen oder zu ärgern. Das Wort Sohn ist damals ein ganz bestimmter rechtlicher Begriff gewesen. Das Wort Sohn war gleichbedeutend mit dem Wort Erbe. Ein Sohn hat damals alles bekommen, was dem Vater gehört hat. Das war noch vor der Zeit der Gleichberechtigung, wo alle Geschwister dann gleich viel bekommen haben. Und faktisch besaß der Sohn, schon bevor der Vater gestorben ist, alles, was dem Vater gehört. Zwar noch nicht wirklich, aber es war klar, dieser Sohn ist der Erbe und eines Tages wird ihm all das gehören, was seinem Vater gehört. Und so ist es auch mit uns. Egal, ob wir männlich oder weiblich sind, wir sind Söhne Gottes. Das heißt, wir werden eines Tages reich erben. Ich möchte das jetzt nicht im Detail erklären, weil Paulus das ausführlich am Anfang von Kapitel 4 des Galaterbriefes erklärt und darauf werden wir in der nächsten Predigt kommen, was das genau meint, dass wir Söhne sind. Aber an dieser Stelle können wir einmal festhalten, durch unsere Einheit mit Christus sind wir keine Feinde mehr von Gott, sondern wir sind seine Freunde. Wir sind nicht einfach nur Freunde, wir sind seine Kinder. Und wir sind nicht einfach nur seine Kinder, wir sind erbberechtigte Söhne. Aber das gilt eben nur, wenn du an Gott glaubst. Denn den Gedanken, Söhne oder Kinder Gottes zu sein, den finden erstmal viele Menschen gut. Also hat die liberale Theologie in Deutschland, also die Theologie, die die Bibel nicht als Gottes Wort ansieht, irgendwann einmal erklärt, Gott ist der Vater aller Menschen. Wenn man das darauf bezieht, dass Gott alle Menschen erschaffen hat, dann stimmt das vielleicht sogar irgendwo. Aber grundsätzlich wird klar in der gesamten Bibel, Söhne Gottes sind nur die, die durch Glauben mit Jesus eins sind und deswegen Söhne Gottes sind, weil sie zu dem einen, zu dem wahren Sohn Gottes gehören. Und was heißt das praktisch, dass wir Söhne Gottes sind? Wisst ihr, ich ertappe mich oft dabei, dass ich mit Gott in so einer Art technischen Beziehung lebe. Ich würde es natürlich nie so lehren oder euch beibringen, aber leider tue ich es oft in der Praxis. So, die Beziehung sieht dann folgendermaßen aus. Und Gott, ich tue jetzt das und das für dich und mache jetzt das und das und dafür erwarte ich, dass du zufrieden bist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Als Christen kommen wir so schnell in diese Denkweise. Aber es ist absurd und es ist falsch. Gott ist nicht unser Handelspartner, für den wir etwas tun, damit er etwas für uns tut. Gott ist unser Vater. Und er ist ein guter Vater. Und das heißt auch, ich muss mir meinen Sohn sein nicht verdienen. Ich könnte es mir auch gar nicht verdienen. Man hat es aus Gnade. Und als Vater möchte Gott eine lebendige Beziehung zu uns haben, die von Vertrauen geprägt ist, nicht von bloßem Pflichtgefühl. Wie vielleicht zwischen zwei Vertragspartnern, einem Angestellten und seinem Chef vielleicht. Genauso wie die Beziehung zwischen einem Vater und seinem Kind im Idealfall sein sollte. Ich weiß, oft nicht ist in dieser Welt, aber wie sie sein sollte. Genauso eine Beziehung möchte Gott mit uns haben. Aber in unserem Leben als Kinder, als Söhne Gottes, da gibt es auch immer wieder den Moment, wo wir Zweifel bekommen. Liebt mich Gott eigentlich wirklich? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Nach allem, was ich heute wieder gemacht habe? Und um uns unsere Einheit mit Christus zu bestätigen, hat Gott uns ein sichtbares Zeichen geschenkt, um uns die Einheit mit ihm vor Augen zu malen. Und um uns in Zeiten des Zweifels zu stärken. Und dieses Zeichen ist die Taufe. Das bringt uns zum dritten Punkt. Unsere Einheit mit Jesus Christus bestätigt uns die Taufe. Vers 27 lesen wir, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Was heißt dieser Vers? Eine katholische Kirche würde sagen, das heißt, dass wir durch die Wassertaufe tatsächlich mit Jesus vereint werden. Aber das kann aus verschiedenen Gründen nicht sein. Einerseits widerspricht diese Auffassung dem gesamten Galaterbrief, denn da haben wir ja gelernt, gerettet werden wir allein aus Glauben. Das ist nicht die Taufe oder irgendein Zeichen oder irgendein Werk, was das tut, sondern alleine der Glaube. Und außerdem erklärt uns Petrus später in seinem Brief, dass die Taufe nicht das ist, was uns an sich rettet. Aber dann stellt sich die Frage, was meint dieser Vers dann? Ich glaube, er spricht zunächst einmal nicht von der Taufe mit Wasser, sondern er spricht von der Taufe mit dem Heiligen Geist. Ja, Taufe mit dem Heiligen Geist in Zeiten der charismatischen Bewegung klingt erstmal spektakulär. Aber eigentlich ist damit etwas sehr, sehr Einfaches gemeint. Mit dem Heiligen Geist getauft zu sein, das meint den Moment, als Gott unser Herz so verändert hat, dass wir an Jesus geglaubt haben. Ein anderes Wort, was die Bibel dafür verwendet, ist das Wort Wiedergeburt. Und wenn du dich fragst, bin ich mit dem Heiligen Geist getauft, dann ist die Antwort auf diese Frage sehr einfach. Wenn du an Jesus Christus als deinen Herrn und Retter glaubst, dann bist du mit dieser Taufe getauft. Weil niemand kann an Gott glauben, wenn nicht der Heilige Geist ihm sein Herz erneuert hat. Und trotzdem hat die Wassertaufe etwas mit dieser Geistestaufe zu tun. Und Paulus spielt hier auch darauf an. Er benutzt diesen Begriff Taufe hier also für beides. Einerseits für die unsichtbare Geistestaufe, die uns tatsächlich mit Christus vereinigt, und für die sichtbare Taufe mit Wasser, die uns das bestätigt, bildlich macht und besiegelt. Und weil die Wassertaufe ein Zeichen und ein Siegel ist, erinnert sie uns an Gottes Geschenk, dass er uns durch seinen Geist den Glauben schenkt, der uns dann mit Christus vereinigt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe lange drüber nachgedacht. Warum spricht Paulus ausgerechnet hier von der Taufe? Hätte er in Vers 27 nicht schreiben können, alle, die an Jesus glauben, die sind eins mit Christus. Hätte er machen können, aber der Heilige Geist hat ihn beim Schreiben in eine andere Richtung gelenkt. Ihm war es wichtig, hier über die Taufe zu sprechen. Warum? Es hat einmal tatsächlich mit unserer Einheit mit Jesus zu tun. Ja, unsere Einheit mit Jesus wird nämlich in der Taufe dargestellt. Paulus schreibt an anderer Stelle in Römer 6, in den Versen 3 und 4, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Dann geht es weiter. Ich möchte jetzt nicht erklären, was das im Einzelnen heißt. Das sind sehr, sehr schwierige Verse. Aber was deutlich wird, ist hoffentlich diese enge Beziehung zwischen der Taufe auf der einen Seite und unserer Einheit mit Christus. Die Taufe ist also ein Bild und gleichzeitig eine Versicherung dafür, dass wir tatsächlich durch Glauben mit Jesus verbunden sind. Oder wie es Paulus hier in Vers 27 nennt, dass wir tatsächlich Christus angezogen haben. Wir sind ganz eng mit der Kleidung verbunden, die wir anhaben. Deswegen verwendet er dieses Bild für die Einheit mit Christus. Die Taufe macht also einerseits deutlich, unsere Beziehung mit Gott, wenn wir es mal die vertikale Ebene nennen, unsere Beziehung mit Gott ist in Ordnung. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Denn die Taufe hat auch eine Bedeutung für uns untereinander. Denn die Taufe bestätigt uns nicht nur unsere Einheit mit Jesus durch den Glauben, sie macht uns auch deutlich, du musst mit Jesus vereint sein, ansonsten gibt es keine Hoffnung. Und deswegen wird auch jeder getauft, bevor er oder sie Mitglied der Gemeinde wird. Und im Prinzip ist Taufe etwas sehr Erniedrigendes. Weil in der Taufe kommt zum Ausdruck, dieser Mensch, der da getauft wird, der ist ein armseliger Sünder, ein dreckiger Sünder, der Reinigung nötig hat. Ja, deswegen das Wasser. Und dann machen wir da keinen Unterschied. Ja, egal, ob hier ein Milliardär reinkommt und Christ wird oder ob ein Obdachloser reinkommt und Christ wird. Egal, ob der übelst gute Mensch, der nur auf Wohltätigkeitsveranstaltungen sein ganzes Leben war, hier reinkommt oder ein Schwerverbrecher. Vor Gott sind sie alle Sünder, die Rettung, die Reinigung brauchen. Und deswegen werden sie alle mit der gleichen Taufe getauft. Da gibt es keinen Unterschied. Und das kann gerade für die Reichen, die Schönen oder die, die ein vorbildliches Leben führen, zu einem Problem werden. Sollten wir nicht irgendetwas angerechnet bekommen von dem, was wir so tun? Aber genau das ist ja der Punkt bei der Einheit mit Jesus. Keiner bringt irgendeine Leistung mit. Vor Gott bestehen wir alle nur, weil wir zu Jesus gehören und er für uns vor Gott bestanden hat. Das bringt uns auch zum nächsten Vers und zum vierten Punkt. Viertens, unsere Einheit mit Jesus Christus bereitet uns für die Gemeinde vor. Die Frage ist, wie wird die Einheit mit Christus eigentlich erlebbar? Vielleicht hast du dich gefragt, bin ich überhaupt mit Jesus vereint? Merkt man das irgendwie? Und viele in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer heutigen Kultur würden sagen, wahr ist, was unter die Haut geht. Was wahr ist, musst du irgendwie fühlen und erleben. Ja, auf der einen Seite können wir unsere Einheit mit Jesus nicht spüren. Es wird uns nicht warm ums Herz und wir fühlen uns nicht plötzlich gut. Und trotzdem ist es so, dass Gott uns nicht alleine gelassen hat. Er sagt nicht, wenn du glaubst, dann bist du eins mit Christus, aber das hat rein gar nichts mit dem zu tun, was du siehst oder erlebst oder fühlst. Sondern er lässt uns die Einheit mit Christus tatsächlich erleben. Aber ganz anders, als wir uns das ausdenken würden. Einheit mit Christus erleben wir dadurch, dass wir in einer Gemeinde sind. Damit sind wir auch beim Thema unserer Gemeindefreizeit. Wie meine ich das? Es ist so, dass die Bibel die Gemeinde als den Leib Christi bezeichnet. Und das heißt, Teil einer Gemeinde zu sein, ist der sichtbare Ausdruck davon, dass wir eins sind mit Jesus. Na, das ist es, was Jesus meint, wenn er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Na, wie eng die Verbindung zwischen Jesus und seiner Gemeinde ist, wird deutlich bei der Bekehrung von Paulus, der damals noch Saulus hieß. Na, er verfolgte die Gemeinde, er verfolgte die Christen. Und dann wollte er irgendwann nach Damaskus und er zieht nach Damaskus und will auch dort die Christen töten. Und dann trifft ihn vom Himmel ein Blitzstrahl oder ein heller Lichtstrahl und er fällt zu Boden und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel und die sagt zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du die Gemeinde? Das sagte die Stimme nicht. Die Stimme sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dabei ist es ja gar nicht so, dass Saulus damals Jesus verfolgt hat. Der war gar nicht mehr da. Saulus hat tatsächlich die Gemeinde verfolgt. Aber Jesus bezieht das auf sich und sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus und seine Gemeinde gehören ganz eng zusammen. Er ist das Haupt, wir sind seine Glieder. Und deswegen wird unsere Einheit mit Christus dadurch sichtbar, dass wir zu einer Gemeinde gehören. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Paulus hier in Vers 28 auf die Gemeinde zu sprechen kommt, wo er gerade dabei ist, über die Einheit mit Jesus zu sprechen. Die Verbindung ist, Christus ist das Haupt, die Gemeinde ist der Leib und wenn ich Teil des Leibes bin, dann ist das ein sichtbarer Ausdruck davon, dass ich eins bin mit Christus. Und in Vers 28 spricht Paulus dann über die Einheit der Gemeinde. Denn durch unsere Einheit mit Jesus werden wir eben nicht nur persönlich eins mit Jesus, sondern wir werden als Einheit alle zusammen eins mit Jesus. Vers 28 lesen wir, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Warum war das so wichtig? Das Problem in Galatien war ja, dass es Menschen gab, die eine Zweiklassengesellschaft in der Gemeinde wollten. Das sind auf der einen Seite die, die beschnitten sind, das sind die ganz Tollen, die Superchristen. Das sind die, die vorher mal Juden waren, die auch die ganzen jüdischen Gesetze kennen und sich daran halten, ja, die dürfen dann auf den Ehrenplätzen sitzen. Und dann gibt es noch die Christen zweiter Klasse. Das sind die, die vorher mal Heiden waren, die müssen sich auf jeden Fall auch beschneiden lassen und die müssen sich auch an die jüdischen Gesetze halten, um überhaupt nur dabei sein zu dürfen. Das war das Problem damals, wogegen Paulus sich wendet. Aber ich glaube, das Grundproblem betrifft uns alle. Ja, wir denken ja so schnell, wir hören diese Probleme in Galatien und denken, ach, nicht unsere Probleme. Wir haben genug Probleme, aber das ist nicht unser Problem. Aber wir alle, auch als Christen, neigen dazu, Unterschiede zwischen Menschen zu machen. Wir teilen sie ein in die Tollen und die weniger Tollen. Und Paulus spricht hier von drei Unterscheidungsmerkmalen, die man auf der ganzen Welt findet und die Menschen gerne benutzen, um Unterschiede zu machen, um die Menschheit in bessere und schlechtere einzuteilen. Und es sind die Unterscheidungsmerkmale, erstens bezogen auf das Geschlecht, ja, unterschwellige Bedeutung, Männer sind besser als Frauen. Dann die rassistische, die geht so, mein Volk ist besser als alle anderen Völker. Und dann gibt es die soziale. Die Reichen, die freien Menschen einer Gesellschaft sind besser als die armen Geknechteten. Also erzählten sich zum Beispiel die Griechen, also die Heiden, eine Geschichte über den Philosophen Sokrates. Er hat angeblich immer Folgendes gebetet zu den Göttern. Danke, dass ich ein Mensch bin, kein Tier oder Sklave. Danke, dass ich ein Mann bin, keine Frau. Und danke, dass ich ein Grieche bin, kein Barbar. Gehen wir in eine andere Kultur, in die jüdische. Aus derselben Zeit gibt es ein jüdisches Gebet und das geht so. Ich preise dich, Herr, dass ich kein Fremdling oder Nicht-Jude bin. Ich preise dich, Herr, dass ich kein Sklave bin. Ich preise dich, Herr, dass ich keine Frau bin. Wir schmunzeln darüber oder sind vielleicht empört. Aber sind wir nicht oft ganz ähnlich? Wir halten uns doch in der Gemeinde oder in unserer Schulklasse oder auf der Arbeit gerne zu denen, die was Besonderes sind. Die aus irgendeinem Grund herausstechen. Und wir denken, vielleicht kann ich von deren Ansehen, von deren Geld, von dem, was sie haben, etwas abbekommen. Und leider neigen wir als Christen eben auch dazu, das in der Gemeinde zu machen. Und Paulus sagt uns hier in Vers 28, das ist unmöglich. Weil wir eins sind mit Jesus. Wir sind alle hier in der Gemeinde, weil wir mit Jesus verbunden sind. Warum bist du hier? Wegen Jesus. Und wenn ich jemand anders frage, warum bist du hier? Wegen Jesus. Und Luca, warum bist du hier? Antwort, wegen Jesus. Hat irgendwer von euch irgendwas mehr mitgebracht als Jesus hier in diese Gemeinde? Irgendwas Eigenes, was ihn zu noch einem Besseren macht? Jesus plus irgendwas anderes? Natürlich nicht. Hat irgendwer, der an Jesus glaubt, weniger mitgebracht als Jesus, also irgendwie nur den halben Jesus bekommen? Natürlich auch nicht. Dann seht ihr, in diesem Sinn, nicht in jedem Sinn, aber in diesem Sinn sind wir alle gleich. Oder wie Paulus es in Vers 28 formuliert, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und das ist gegen alles, was jede Kultur in dieser Welt jemals gelehrt hat. Denn es ist die Botschaft, es kommt nicht darauf an, was du geleistet hast, was du bist, was du kannst, sondern darauf, was ein anderer geleistet hat, mit dem du jetzt vereint sein darfst und deswegen hier sein darfst. Und das sollte natürlich in der Praxis, im persönlichen Umgang, den Umgang mit uns untereinander prägen. Warum ist zum Beispiel Neid in der Gemeinde falsch? Nur weil wir durch die Einheit mit Jesus alle eins sind in der Gemeinde. Da ist keiner besser oder schlechter als der andere. Da hat keiner mehr Recht oder weniger Recht, hier zu sein. So gut das ist, dieser Vers 28 ist auch einer der umstrittensten Verse im gesamten Neuen Testament. Denn er löst eine ganze Reihe von Fragen aus. Hier steht, da ist weder Mann noch Frau. Sagt Paulus nicht an anderer Stelle, dass sich Ehefrauen ihren Ehemännern unterordnen sollen? Dann steht hier weder Knecht noch Freier. Sagt Paulus nicht an anderer Stelle, dass Knechte ihren Herren gehorchen sollen? Tatsächlich schreibt Paulus das. Widerspricht er sich hier nicht? Er tut das nicht. Wisst ihr, in Vers 28 spricht er darüber, ob es Superchristen, normale Christen und Unterchristen gibt. Ob es Christen gibt, die wertvoller sind als andere. Und seine Antwort in Vers 28 lautet: Nein, das ist völliger Unsinn. Wir sind alle eins. Und in dem Sinn, dass wir alle zu Christus gehören, sind wir auch alle gleich. Aber an vielen anderen Stellen im Neuen Testament spricht Paulus über Ordnung und Leitung. Und dann im zwischenmenschlichen Zusammensein ist es wichtig, dass sich Menschen anderen Menschen unterordnen. Kinder, den Eltern, Ehefrauen, ihren Ehemännern, Angestellte, ihren Chefs, Schüler, ihren Lehrern, Studenten, ihren Professoren und so weiter. Aber der Grund ist eben nicht, weil Chefs oder Lehrer oder Ehemänner wertvoller, fähiger oder die besseren Christen sind, sondern weil Gott sie in eine Leitungsposition gestellt hat, um seine Gemeinde, die Familie oder die Gesellschaft zu ordnen und zu strukturieren. Dieser Vers 28, der hebt nicht alle Leitungsaufgaben und nicht alle Gebote zur Unterordnung auf. Leider wird er heute oft so verstanden. Es geht in diesem Vers darum, dass wir alle nur in der Gemeinde sind, weil wir zu Jesus gehören. Keiner von uns bringt mehr mit und keiner weniger. Und diese Einheit, die sollen wir im praktischen Umgang miteinander leben. Nicht nur mit denen, die wir mögen in der Gemeinde, sondern auch zu denen wir, mit denen wir vielleicht ein wenig Distanz haben oder gar nicht wissen, was wir mit ihnen reden sollen. Aber klar ist auch, dass in der Gemeinde nicht alles eitel Sonnenschein ist. Wir sind zwar in Christus eins, aber wir sind nach wie vor Sünder in uns selbst. Und das macht unser Miteinander oft schwierig. Die Gemeinde und unsere Einheit hier auf der Erde ist nur der vorletzte Schritt. Und der letzte erwartet uns noch, nachdem unser Leben hier auf der Erde zu Ende gegangen ist. Und das bringt mich zum fünften und letzten Punkt. Unsere Einheit mit Jesus Christus beschenkt uns mit dem Himmel. Vers 29. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Wenn ihr mal zurückerinnert an einige Wochen zurückerinnert, dort haben wir Predigten gehört über die ersten Verse des dritten Kapitels. Und da war dieser Abraham, den Paulus jetzt wieder erwähnt, ein wichtiges Beispiel für Paulus. Und im Kern sagt Paulus, damals im Alten Testament, vor langer Zeit, da hatte Gott angefangen, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Er hat mit Abraham einen Bund geschlossen und hat diesem Abraham und seinen Nachkommen einen unglaublich großen Segen verheißen. Und die umstrittene Frage jetzt in den Gemeinden von Galatien war, wer sind jetzt eigentlich Abrahams Nachkommen? Die den Segen bekommen. Und die Juden sagten und dann auch die Irrlehrer in den Gemeinden in Galatien, na, die den Segen bekommen, sind natürlich die leiblichen Nachkommen von Abraham. So ist es ja verheißen worden. Und dann dürfen auch noch andere dazukommen. Ja, okay, ja. Aber die sind dann eben zweite Klasse. Aber wem die Verheißung wirklich gilt, das sind die, die leiblich von Abraham abstammen. Und die Antwort von Paulus, die er in Kapitel 3 gibt, ist vernichtend. In Vers 16 erklärt er, nein, die Verheißung an Abraham und seine Nachkommen, die erfüllt sich nicht in allen leiblichen Nachkommen von Abraham, sondern die erfüllt sich in dem einen Nachkommen von Abraham, nämlich Jesus Christus. Der ist es, der den ganzen Segen bekommt, den Gott verheißen hat. Und mit dieser Antwort des Paulus waren die Juden plötzlich nichts mehr Besonderes mehr. Tatsächlich gab es nur einen einzigen Nachkommen Abrahams, an dem Gott seine Verheißung erfüllt, und das ist Jesus Christus. Und jetzt in Vers 29, ganz am Ende des Kapitels, verrät uns Paulus, wie auch wir etwas von diesem Segen abbekommen können, der dem Abraham verheißen worden war. Und die Antwort ist die Antwort, die er schon in den Versen vorher gegeben hat. Warum können wir etwas von dem an Abraham verheißenen Segen abbekommen? Antwort, weil wir eins sind mit Christus. Vers 29 fängt so an, wenn wir aber Christus angehören, und dann so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Stellt sich die Frage, was ist dieser Segen, der Abraham verheißen worden war und von dem wir etwas bekommen? Ja, die Verheißung an Abraham beinhaltete verschiedene Dinge. Aber zentral stand, dass Gott dem Abraham verheißen hat, ich möchte mit dir befreundet sein. Und zwar aus dem Grund, damit Abraham Gemeinschaft mit Gott genießen kann. Wisst ihr, wenn Gott das Beste, das Schönste ist, was es überhaupt nur gibt, dann gibt es nichts Schöneres, nichts Besseres, nichts Erstrebenswerteres, als mit diesem Gott befreundet zu sein. Und genau das hat Gott dem Abraham versprochen. Ich möchte mit dir befreundet sein. Und dieses Versprechen hat er wahrgemacht. Dadurch, dass wir zu Jesus gehören, haben wir jetzt schon diese Gemeinschaft mit Gott, die vor langer Zeit Gott dem Abraham versprochen hat. Das erleben wir hier in der Gemeinde und das erleben wir ganz besonders nachher beim Abendmahl. Aber das Beste kommt erst nach unserem Tod. Dann werden wir nämlich Gott sehen, wie er wirklich ist. Wir werden ganz enge Gemeinschaft mit ihm haben. Ja, jetzt haben wir diese Gemeinschaft durch Glauben, in alles andere als perfekten Gemeinden. Aber nach unserem Tod werden wir diese Gemeinschaft erleben ohne Leid ohne Sünde, ohne Tränen und wir werden sehen. Das ist Gemeinschaft auf einer ganz anderen Ebene. Und das alles eben nur, weil wir eins sind mit Jesus, der der wahre Nachkomme von Abraham ist und der jetzt schon bei seinem Vater ist, um dort für uns Wohnungen zu bauen. Ich hoffe, ihr habt in den vergangenen Minuten gesehen, wie wichtig es ist zu begreifen, was es bedeutet, dass wir eins sind mit Jesus. Wir haben gesehen, dass diese Einheit nur durch Glauben besteht. Wir haben gesehen, dass sie uns zu Söhnen, Kindern Gottes macht. Wir haben gesehen, dass sie uns durch die Taufe bestätigt wird. Wir haben gesehen, dass sie in der Gemeinde sichtbar wird. Und wir haben gesehen, dass sie sicherstellt, dass wir eines Tages im Himmel den Segen Abrahams genießen dürfen. Um das alles auf den Punkt zu bringen, hat Martin Luther einmal ein Gedicht geschrieben. Dieses Gedicht trägt den Namen »Das soll mein Glaube sein«. Und ich möchte euch zum Schluss das Ende dieses Gedichtes vorlesen. Ja, Luther war mal wieder bedrückt über seine eigene Sünde. Er hat gesehen, wie wenig er aus eigener Kraft vor Gott bestehen kann. Und er hat sich die Frage gestellt, kann ich überhaupt mit Gott so Gemeinschaft haben? Und er hat folgende Zeilen geschrieben. Er sagt, wie Judas der Verräter an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Wenn ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht Christus zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starb auch für ihn. Deswegen lass ihn durchschlupfen. Amen.